Liebe Freunde, liebe Gäste, heute geht es um Nikolaus und die Barmherzigkeit. Manche Kinder, die freuen sich schon ziemlich auf den Nikolaus. Manche sind schon gespannt, kommt er mit Maske oder Riesenmaske, wo der ganze Bart eben irgendwie reinpassen muss. Manche Eltern freuen sich auch schon. Auch die Evangelischen, die schauen ganz ökumenisch auf den Nikolaus, weil sie sich einfach freuen über die Gaudi mit den Enkeln oder den Kindern. Ja, wir schauen auch ökumenisch auf den Nikolaus, weil ich glaube, der Nikolaus ist so ein schönes Beispiel für gelebte Barmherzigkeit. Und da gibt es eine uralte Nikolauslegende, und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die mit den drei Töchtern, diese hübschen Töchter. Wenn nicht, dann erzähle ich einfach diese Nikolauslegende neu aus der Corona-Zeit. Eines Tages stand Nikolaus wieder am Fenster, schaute rüber zum Nachbarn Antonio und sah, wie Antonio rüberkam zu ihm. Oh wei, dachte er sich schon wieder. Er kam torkelnd. Na logisch, er braucht wieder was. Er schellt, Nikolaus kommt hoch, Antonio kommt hoch und Nikolaus öffnet ihm die Tür. Hallo, Antonio, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, komm rein, leg ich ab. Und Nikolaus, Antonio fängt gleich an. Du, Antonio, ich bin in Quarantäne, verrate mich nicht. Meine drei Töchter im Carolinum sind auch in Quarantäne. Anton Hermann, Sanni sind auch in Quarantäne, er ist auch in Quarantäne. Eigentlich wollte er beim Lichtblick Cajon spielen. Naja, vielleicht kann ja der Thomas aus Winkel Cajon spielen, mal schauen. Du, Antonio, du willst doch irgendwas anderes, willst mir doch nichts vom Lichtblick erzählen. Komm, erzähl, was willst du? Antonio fängt an. Du, Nikolaus, ich bin pleite. Ich habe kein Geld mehr. Mit der Veranstaltungsbranche läuft nichts, weißt du ja. Und Corona-Hilfe gibt es auch keine oder nicht genug. Und ich habe jetzt Schulden, auch wegen der Beerdigung meiner Frau, 10.000 Euro. Ich bin pleite und ich weiß nicht mehr ein und aus. Ich habe eine Wut und ich bin traurig. Nikolaus überlegte, du Antonio, ja, verstehe ich. Meine Oma ist auch gestorben im Heim in Ansbach. Die haben sie ins Quarantänezimmer gesperrt, obwohl sie gar nichts hat. Und dann ist sie gestorben an Herzinfarkt, ganz alleine. Ich konnte nicht zu ihr. Antonio und Nikolaus schauten sich lange an, waren ein bisschen verlegen. Nikolaus dachte sich, nee, dem Antonio verrate ich nichts vom Erbe meiner verstorbenen Tante. Ich erzähle ihm nichts von der Villa und dem Safe mit den ganzen Krügerrand, Goldmünzen. Dem Antonio kann ich nichts erzählen, weil einem Alkoholiker erzählt man sowas nicht. Aber was tun? Wie helfen? Dann fängt Antonio an. Du, Nikolaus, ich kann meine drei Töchter nicht ernähren. Und selbst ernähren können die Töchter sich auch nicht. Irgendein Ferienjob, vergiss es. Die eine 17, die andere 19, 17, die andere 15. Und die sind einfach zu jung. Und die wollen aber, ich weiß nicht, die wollen irgendwo Geld anschaffen gehen. Die kennen da irgendwelche reichen Männer im Internet. Moment mal, Antonio, was wollen deine drei Töchter Geld anschaffen gehen? Bei reichen Männern, was machen die da? Sie wollen mit mir nicht drüber reden und sie wollen mit mir überhaupt nicht mehr reden und überhaupt, ich bin an allem schuld, am Unfalltod der Mutter und ich habe eine Wut und ich bin traurig und ich weiß nicht, Nikolaus, ich habe Angst. Nikolaus fuhr abends zur Villa nach Ansbach, zur Villa der verstorbenen Tante, sperrte die Villa auf, ging zum Safe, tatsächlich lauter Krügerrandmünzen, halbe Unze, im Wert von 300.000 Euro ungefähr. Er überlegte, entnahm sich im Wert von ungefähr 30.000 Krügerrandmünzen, das dürften so 10 halbe Unzen Münzen sein, also 3 mal 10 solche Krügerrandmünzen, und fuhr wieder nach Hause und überlegte, nahm sich einen Zettel, einen Stift und schrieb da einen Bibelspruch drauf, irgendeinen, der ermutigen sollte, der Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen. Und dann schreibt er so auf dem Zettel: Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist eure Zuversicht. Psalm 26, Vers 8. Dann klebte er 10 Krügerrandmünzen drauf im Wert von 10.000 Euro, knüllte zusammen, bisschen zu leicht, nahm sich einen Boskop-Apfel, wickelte das Papier mit den Goldmünzen um den Boskop-Apfel, wartete auf die Dunkelheit, schlich sich rüber zu Antonius Haus, vor das Fenster der ersten Tochter, das war offen, nahm den Apfel mitsamt Papier, Bibelspruch und Gold und warf ihn durch das Fenster und verschwand schnell im Dunkeln. Dasselbe in der nächsten Nacht, nahm sich wieder Stift und Zettel und schrieb drauf auch wieder irgend so einen einladenden Spruch, der der Barmherzigkeit Gottes Vertrauen wecken sollte. Vertraut dem Herrn für immer. Jesaja 26, Vers 4. Wickelte wieder alles in den Apfel, klebte natürlich zuvor die 10 Münzen drauf, schlich wieder rüber zu Antonius Haus. Das Fenster der zweiten Tochter war gekippt. Oh. Und er überlegte und plopf, der Apfel fiel runter. Mist. Er probierte nochmal und verschwand schnell und sah, dass gerade die Tochter ans Fenster kam. Sie hat irgendwie Wind bekommen, aber er war rechtzeitig weg im Dunkeln und hat sich überlegt, oh, die haben bestimmt Lunte gerochen. Wie mache ich das in der dritten Nacht? Ich probiere es nochmal. Das dritte Mal, dritter Apfel, Papier, wieder ein Bibelspruch. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, Vers 1. 10 Goldmünzen drauf und wieder rüber. Er schaute schon vorsichtig und sah, dass die dritte Tochter auch ihr Fenster sperrangelweit offen hat. Oh, verdächtig. Er schaute nochmal die Gegend genau ab, zielte von der Straße aus und zack, getroffen. Und in dem Moment, als er verschwinden wollte, kam aus dem Gebüsch der Antonio gesprungen. Hab ich's gewusst, Nikolaus, du bist es, ja, du, komm rein in mein Haus. Nein, nein, Nikolaus, Antonio, Entschuldigung, Nikolaus, du, ich danke dir, ich danke dir. Ich mag's kurz, weil wir wollen noch Abendmahl feiern. Also, Happy End, die Töchter, die braucht nicht mehr, auf den Strich zu gehen, sagen wir es mal gleich direkt. Sie haben gute Ehemänner kennengelernt, lebten dann glücklich und zufrieden. Ich will die Spannung gleich mal wegnehmen, sonst wir haben ja keinen Kaffee. Und okay, die 3 Ehemänner schenkte Nikolaus irgendwann nach ein paar Monaten 30 Goldmünzen. Er bekam eigentlich alles wieder aus Dankbarkeit. Die 2, also 2 der Töchter, haben sich beworben, Klinikum Ansbach, lernen Krankenschwester, damit sie ihren Vater Antonio im hohen Alter pflegen können. Und Nikolaus wurde Bischof oder gut Regionalbischof von Ansbach-Würzburg. So, Happy End. So, das war jetzt meine Nikolaus-Geschichte aus der Corona-Zeit. So, eine Legende. So, meint ihr, dass es wirklich nur eine Legende ist, weit weg oder irgend so ein Märchen? Ich glaube, die Legende gibt es in uns, und zwar diese Figuren gibt es in uns, genauso auch wie bei dieser alten Nikolaus-Legende. Ich behaupte, alle Figuren in dieser Nikolaus-Legende leben irgendwie in uns als Muster, als Rollen, als Figuren, die irgendwann irgendwie agieren. Da ist zum Beispiel der Nikolaus in uns. Jeder von uns hat so eine barmherzige Seite. Manche kennen auch schöne Bibelworte dazu, zum Beispiel die Jahreslosung vom letzten Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, Lukas irgendwo. Und man ist auch gerne edel, gutmütig, barmherzig, philanthropisch, sogar reiche Leute, Amerika sind philanthropisch. Jeder ist gern irgendwie so eine Rolle, so ein Nikolaus. Und man hilft auch gerne armen Opfern. Da gibt es so Vorbilder auch wie St. Martin, haben wir vorhin gesehen, den Pelzmärtel, der seinen Mantel teilt. Oder der barmherzige Samariter, der auch selbstlos Hilfe gibt, auch mit Münze. Es gibt solche Rollen in uns, solche Figuren, die immer mal wieder tätig werden und sich auch immer wieder was einfallen lassen für irgendwas Hilfsbereites, für irgendwas, für irgendwie Nächstenliebe oder Barmherzigkeit. Als nächstes, ich glaube, auch in jedem von uns ist so eine Rolle des notleidenden Vaters, der Hilfe braucht. Auch wir kennen so Verlust, Trauer, auch wir kennen Niedergeschlagenheit, nicht wissend, was man tun soll, wie man seine Familie durchbringen soll, nicht wissend, ob man morgen jetzt noch Brot kaufen kann oder wie man überhaupt den Laden am Laufen halten kann oder seine Schutzbefohlenen irgendwie da versorgen oder auf Linie oder bei Laune halten kann, nicht wissend, wie man seine Kinder führen soll, in die Welt hinein, in Verantwortung, so wie es für ein Vorbild und Vater oder Erziehungsberechtigten sich gehört. Ja, nochmal zu der Trauer. Ich denke, mancher von euch hat tiefe Trauer erlebt, weil er auch einen Ehepartner verloren hat oder Eltern verloren hat. Dieser Abschied vom Gewohnten, die Heimatlosigkeit, die Unsicherheit. Und ich denke, wenn wir selbst sowas erleben, will ich nicht sagen, dass es gut ist, nein, aber ich glaube, diese Rolle in uns, die wir einmal auch wirklich schmerzvoll einnehmen mussten, gibt uns Verständnis auch für Menschen, die auch traurig sind und ja, ängstlich sind, dass auch wir da verständnisvoll und barmherzig werden. Die nächsten, die drei Töchter. Nun die Rolle der drei Töchter. Ich glaube, auch die drei Töchter sind in uns. Und zwar sind es die Rollen, die uns zwingen, uns zu verkaufen, auch zu prostituieren im übertragenen Sinn. Klingt ein bisschen brutal, aber auch wir müssen uns auf den Stellenmarkt stellen. Auch wir müssen uns anbieten, müssen uns bewerben, müssen irgendwie Geld anschaffen gehen, auf irgendeine Art und Weise uns verkaufen. Egal jetzt, ob wir trauen oder nicht, es hilft ja alles nichts. Und Prostitution, das heißt ja auch im übertragenen Sinn, sich zur Schau, oder heißt ja auch direkt, sich zur Schau stellen und sich preisgeben. Aber ich frage mich, zu welchem Preis tun wir das manchmal? Ist der Lohn auch irgendwie gerecht, das, was bei rauskommt, was ich da reinstecke? Und manche erleben tatsächlich viel Demütigung und Not und Missbrauch ihres gutmütigen Willens, meinetwegen auch ihres christlichen oder diakonischen Engagements, dass es Heimleiter gibt, die einfach eiskalt ausnützen. Ja, und ich denke auch, diese Rolle der Töchter und diese selbst erlebte Not, die hilft uns andere in ihrer beruflichen oder finanziellen oder sonstigen monetären Not zu verstehen und dadurch selbst barmherzig zu werden und selbst mitfühlend zu werden. Und jetzt wird es noch schärfer. Ich glaube, auch wir sind die Freier in dieser Legende. Also die Töchter wollten ja bei diesen reichen Männern da Geld verdienen. Ich glaube, auch wir sind Freier im übertragenen Sinn. Und zwar, wo wir eine Rolle einnehmen, die wir eigentlich gar nicht sein wollen. Eine Rolle, die bewusst oder unbewusst andere ausnützt, ausbeutet oder die Not anderer ausnützt. Durch bewusstes oder unreflektiertes Konsumverhalten, durch Missachtung der Lieferkettengesetze, durch Billigung böser Preispolitik, wie auch immer, da hat ja Hans Löhr viel mal erzählt, auch die Elfriede, dass wir manchmal Menschen sind, die bereit sind, auch andere zu demütigen, wenn sie von uns abhängig sind, bewusst oder unbewusst. Aber ich meine, und jetzt höre ich auch gleich auf damit, wir sollen für uns wissen, dass es auch für uns Umkehr gibt, Buße und Vergebung und dass wir auch einen barmherzigen Gott haben, der uns vergibt. Ja, und dann kommt die schöne Wende in der Legende. Wie schön, auch wir kennen schöne Überraschungen. Ein plötzliches Wunder, eine unerwartete Hilfe, liebevolle Anteilnahme, so ein verständnisvoller Nikolaus, Menschlichkeit, Nachsicht, Gnade, Güte. Das Wunder, dass da plötzlich einer kommt, der es tatsächlich gut mit einem meint. Diese drei Töchter, die hatten offene Fenster. Und diese offenen Fenster stehen vielleicht auch für unser Lebensfenster oder unsere Herzensfenster. Und das sind Fenster, durch die Gott uns etwas zukommen lassen kann. Meinetwegen wie bei diesem Apfel und dem Bibelspruch, also wo ein Bibelspruch uns entgegenkommt, der Gold wert ist. Und dass auch manchmal ein Bibelwort oder eine Hilfe in dem Moment kommt, wo wir es gerade unbedingt brauchen. Zum Beispiel der Satz, mir wird nichts mangeln. Also Gott erbarmt sich und sagt mir, du, ich sorge für dich. Dann gibt es auch diese offenen Fenster, wo wir uns überhaupt öffnen für was Neues, für eine neue Perspektive, neue Gelegenheit, neue Erkenntnis, neues Erlebnis, eine Offenheit für ein neues Leben, für ein neues Umfeld, neue Bekanntschaft, neue Beziehungen, neue Freunde, die Gold wert sind, eine neue Gemeinschaft oder Gemeinde. Und dann folgt in der Legende, auch in der alten Legende, das spätere Glück der drei Töchter. Die lernen ja dann gute Ehemänner kennen. Und ich denke, auch das ist für uns ein schönes Bild für das, was wir einmal haben, den Ort unserer Bestimmung, den Ort unserer Erfüllung, unser Ziel, wo wir einmal in den Armen des liebenden Vaters liegen. Dann das Erbe des Nikolaus. Habe ich mich gefragt, was könnte das Erbe des Nikolaus in uns sein? Ich glaube, das Erbe des Nikolaus in uns könnten zum Beispiel die Erbanlagen sein. Also das, was wir bekommen an Erbgut von unseren Vorfahren, unsere Talente, vielleicht auch Charismen, wie auch immer. Etwas, was wir uns nicht selbst verdient haben, sondern etwas, was uns geschenkt worden ist und wo wir auch wieder andere mit beschenken können, was wir für andere übrig haben, wie aus so einem vollen Nikolaussack. So, und so viel zu meinen Interpretationen der Figuren und Bilder der Nikolauslegende. Die heutigen Nikoläuse, die sind sehr spielerisch, ideenreich, die kommen manchmal daher in Kostümen, mit irgendwelchen Geschenken, haben eine Rute dabei, ein goldenes Buch, Schellen, und dann machen die Kinder auf, die Eltern machen auf oder Großeltern, und dann wird der Sack hingestellt und dann kommt die Predigt. Die Predigt ist meistens kurz, aber manchmal wird aus dem goldenen Buch irgendwas vorgelesen, was in diesem Jahr alles so los war oder hätte los sein sollen. Aber meistens ganz kurz und weniger streng, sondern eher mit ausgedehnter Bescherung und ein freundliches Tschüss. Die reformierten Nikoläuse, die kommen ja mittlerweile nicht mehr am 6. Dezember, sondern Weihnachten als Santa Claus, also auch wieder St. Nikolaus, aber eben mehr amerikanisch. Aber letzten Endes schauen sie alle gleich aus beim Lidl und bei Norma, auch der Pelzmädel, alle weiß und rot. Und manche haben sogar goldene Äpfel, wie aus der alten Legende. Wäre mal interessant, sich die alle genau anzuschauen. Gut, diese Nikolaus-Legende insgesamt, die will mich oder will uns inspirieren, spielerisch, schenkend, ideenreich, barmherzig zu sein, erfinderisch in der Liebe, mildtätig, voll Menschenliebe, Mitgefühl, Erbarmen und durchfließend wie ein warmes, pumpendes Herz, gleichzeitig nehmend, das Herz nimmt und pumpt weiter in den Körper und holt auch wieder aus dem Körper, pumpt weiter in die Lunge, damit es CO2 abgeben kann und dann wieder O2 aufnehmen kann, wieder durchpumpen kann in den Körper. Das ist ständiges Geben und Nehmen. Und das Herz selbst produziert nichts. Es pumpt nur weiter, was es bekommt, ständig beschäftigt mit Nehmen und Geben. Und das warme Herz, finde ich, ist auch ein schönes Bild für Gemeinde. Denn wir empfangen und schenken. Wir können arm sein, wie dieser Antonio, wir können ein Bettler sein. Wir können aber auch königlich edel sein, wie dieser Nikolaus mit seinem Gold und geben. Wir können Bettler sein, König sein, arm sein, reich sein. Und ich denke, wo wir einander zum Nächsten werden, da kann die Liebe fließen wie so ein pumpendes Herz, wenn wir zusammenkommen. Da können wir uns gegenseitig stärken, Not besiegen, inmitten alter Kälte. Jetzt zum Schluss, ich habe dann nochmal nachgeguckt, was heißt eigentlich Nikolaus? Und zwar Nike, das ist wie bei diesen Nike-Schuhen, Nike, das kommt von Sieg, das heißt Sieg. Und dieses Laos, das heißt Volk. Da habe ich überlegt, das siegreiche Volk, okay, Nikolaus heißt das siegreiche Volk. Und das finde ich ist eine schöne Ermutigung für uns, dass wir einander ja siegen durch diese Barmherzigkeit. Zum Schluss, ich wünsche uns allen eine Zeit siegreicher Barmherzigkeit. Punkt. Amen. Ja, ich schlage vor, dass wir gleich singen, dann haben wir noch Zeit zum Abendmahl.